Präsident Erdogan hat sich bereit erklärt, das Beitrittsprotokoll für Schweden so schnell wie möglich an die große Nationalversammlung weiterzuleiten und eng mit der Versammlung zusammenzuarbeiten, um die Ratifizierung sicherzustellen. Das verkündete NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor ungefähr einer Dreiviertelstunde. Und damit guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Auch von mir einen schönen guten Abend.
Heute Morgen haben wir noch gedacht, wenn Erdogan so weitermacht, dann kommt Schweden nie in die NATO. Doch am Ende dieses etwas verrückten Nachrichtentages erfahren wir, dass genau das geschehen soll. Erdogan hatte monatelang immer neue Forderungen und Bedingungen aufgerufen, unter denen er nur zustimmen könne, dass Schweden ein Teil des Militärbündnisses werde. Dabei war Schweden zu einem Spielball geworden in einem Wettkampf, den sich der Präsident mit der NATO und zum Schluss auch mit der EU liefern wollte. Denn nachdem es Erdogan erst um Schwedens Umgang mit der PKK ging, wollte er zuletzt eine neue EU-Perspektive für die Türkei zur Bedingung machen, um Schweden in die NATO zu lassen. Über Erdogans Ping-Pong und wie das Spiel jetzt zu Ende ging, Christian Blenker.
Seit 200 Jahren war Schweden bündnisfrei, doch Russlands Angriff auf die Ukraine hat das Sicherheitsgefühl im Norden verändert. Gemeinsam mit Finnland wollte auch Schweden in die NATO, doch während der Nachbar fast geräuschlos aufgenommen wurde, blockte die Türkei hier. Mit immer neuen Vorwürfen und Forderungen. Schweden lasse es zu, dass der Koran verbrannt werde, auch gehe es nicht entschieden genug gegen die Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor. Schweden besserte nach, verschärfte Antiterrorgesetze und lässt die Auslieferung von PKK-Unterstützern prüfen. Beobachter glauben jedoch, dass es der Türkei auch um etwas anderes ging. Es ist offensichtlich, dass die Türkei etwas von den USA haben möchte. Es geht um die Kampfflugzeuge F-16 und die Modernisierung und Bewaffnung von Jets, die bereits im Besitz der Türkei sind. Seit gestern gibt es angeblich die Bereitschaft der USA zu liefern, wenn die Türkei bei Schweden mitmacht. Doch dann überraschte Erdogan mit weiteren Forderungen, diesmal Richtung EU. Ebnen Sie zuerst den Weg für die Türkei in die Europäische Union, dann lassen Sie uns den Weg für Schweden ebnen, so wie wir den Weg für Finnland geebnet haben. Nicht nur in Vilnius interpretierten das viele als schlichte Erpressung. Der Bundeskanzler bleibt nüchtern und trennt noch in Berlin beide Themen.
Schweden erfüllt alle Voraussetzungen für eine NATO-Mitgliedschaft. Die andere Frage ist eine, die damit nicht zusammenhängt. Und deshalb, finde ich, sollte man das auch nicht als ein zusammenhängendes Thema verstehen.
Am späten Abend kommt dann noch einmal Bewegung in die Sache. NATO-Generalsekretär Stoltenberg vermittelt erst zwischen der Türkei und Schweden. Und dann trifft auch EU-Ratspräsident Michel den türkischen Präsidenten. Pendeldiplomatie mit Erfolg. Das ist ein historischer Tag, denn wir haben eine klare Zusage der Türkei, dass sie nun den schwedischen NATO-Antrag in ihrem Parlament ratifizieren wollen. Wann die Ratifizierung genau erfolgen soll, steht noch nicht fest. Aber kurz vor Beginn des eigentlichen NATO-Gipfels konnte die Krise noch einmal abgewendet werden.
In der Tat, Markus Preis in Vilnius. Wie kommt dieser plötzliche Sinneswandel Erdogans zustande?
Ja, das böse Wort vom Bazar hat ja schon die Runde gemacht und der hatte heute viele Waren, die da ausgetauscht wurden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gesagt, beide Länder haben, also Schweden und die Türkei, haben eine engere Sicherheitszusammenarbeit verabredet. Die NATO wird erstmals einen Sonderbeauftragten für Terrorismusbekämpfung einsetzen. Das ist ja ein Thema, was der Türkei immer sehr wichtig ist. Und was ist mit der EU? Den Beitritt, den Erdogan gefordert hat, den gibt es natürlich nicht. Aber auch zu diesem Thema hat man sich ins Benehmen gesetzt. Und Schweden hat zugesagt, die Türkei jetzt so ungefähr an allen Fronten zu unterstützen. Also sich einzusetzen für womöglich eine Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche. Dafür, dass türkische Bürger visafrei nach Europa reisen können. Und auch, dass über die sogenannte Zollunion diskutiert wird. Also da ist man dann nicht Mitglied in der EU, aber kann Waren deutlich einfacher einführen. Und das bringt sehr viel Geld. Dafür will sich Schweden zumindest innerhalb der EU einsetzen. Das ist dann noch nicht ein EU-Beschluss, aber das ist das, was offenbar zu diesem Deal geführt hat. Und was auch noch passieren könnte, aber da wissen wir noch nichts Offizielles, ist eben, dass die Türkei am Ende auch F-16-Kampfjets aus den USA bekommt.
Wie geht es jetzt weiter? Stoltenberg hat zum Beitritt Schwedens as soon as possible gesagt. Wie wäre der weitere zeitliche Ablauf?
Also as soon as possible ist eben nicht genau mit dem Datum versehen. Der türkische Präsident wird das Ratifizierungsansinnen der Türkei jetzt ans türkische Parlament geben. Stoltenberg hat gesagt, er akzeptiert und respektiert jedes Parlament die Fristen, die es da gibt. Und was auch noch passieren muss, die Ungarn haben ja auch noch nicht ratifiziert. Da hat Stoltenberg unter Lachen der Anwesenden gesagt, dass Ungarn immer gesagt hat, sie werden nicht die Letzten sein. Deswegen geht er davon aus, dass das noch passiert, bevor in Ankara dann endgültig grünes Licht gegeben wird.
Danke, Markus Preis, für diese frischen Informationen aus Vilnius. Und zum jüngsten Vorgehen des türkischen Präsidenten hat der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Christian Nietzsche, folgende Meinung.
Wer die Demokratie mit Füßen tritt, verachtet Europa. Die Werte, die unserem Kontinent Halt geben, sind nicht die Werte von Präsident Erdogan. Die Türkei kann damit nicht Teil der EU werden. Die Wiederwahl Erdogans war auch ein Votum gegen Europa. Die Türkei bleibt ein autoritärer Staat ohne unabhängige Justiz, ohne Pressefreiheit. Sie hat die Tür zur Europäischen Union selbst zugeschlagen. Und man kann die Tür auch nicht mit einer Brechstange wieder öffnen, indem man die NATO instrumentalisiert. Allein schon das Ansinnen Erdogans, Schweden den Beitritt zur NATO zu verwehren, zeigt, dass Erdogan Europa nicht verstanden hat. Europa lebt vom Zusammenhalt. Das ist keine Zockerstube. Erdogans überraschende Finte, den Preis für den NATO-Beitritt Schwedens nochmals hochzutreiben, ist der Beweis, dass die Türkei gar nicht verdient hat, in der EU zu sein. Schweden will sich vor einem Aggressor schützen. Wer zögert, Schweden diesen Schutz zu geben, wird selbst zur Gefahr für Europa. Wer will so jemanden die Tür öffnen? Erdogan ist kein Europäer, kein verlässlicher Partner. Er sieht nur den Nutzen der EU, er spürt aber nicht den Geist Europas. Mit ihm wird es keinen Beitritt zur EU geben, egal was er sich noch alles als Mittel der Erpressung einfallen lässt.
Die Meinung von Christian Nietzsche. Dieser NATO-Gipfel ist nicht nur entscheidend für Schweden, sondern könnte und soll entscheidend sein für die Ukraine. So will es zumindest das kriegsgeschundene Land, das sicher gehen will, nie wieder soll die Ukraine fürchten müssen, was sie seit mehr als 500 Tagen erleidet. Nach einem Ende von Russlands Angriffskrieg will die Ukraine Teil der NATO werden. Allein Sicherheitsgarantien reichen ihr nicht, denn damit hat die Ukraine schlechte Erfahrungen gemacht. Als beim NATO-Gipfel 2008 in Bukarest Kanzlerin Merkel gemeinsam mit Frankreich eine konkrete Beitrittsperspektive verhinderte, die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland abgab und dafür Sicherheitsgarantien erhielt. Wie viel die wert waren, wissen wir heute. Über den bevorstehenden Gipfel und warum der ukrainische Weg in die NATO auch heute wieder ein schwerer ist, Gudrun Engel.
Begrüßungskommando der anderen Art. 12 Patriot-Raketenabwehrsysteme sind das Erste, was die Staats- und Regierungschefs aus dem Flugzeugfenster sehen, wenn sie in Litauens Hauptstadt Vilnius landen. Extra herbeigeschafft, unter anderem aus Deutschland.
Unsere deutschen Flugabwehr-Raketenkräfte, die wir hier an den Flugplatz nach Vilnius stationiert haben, leisten einen signifikanten Beitrag zur Sicherung des litauischen Luftraums und werden dann den kommenden NATO-Gipfel gegen Bedrohungen aus der Luft entsprechend schützen.
Heißt konkret gegen mögliche russische Raketenangriffe. Seit dem Mittag herrscht hier erhöhter Flugbetrieb. Staats- und Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister aus allen 31 NATO-Staaten reisen an. Und alle warten auf ihn, Joe Biden. Ohne den US-Präsidenten geht hier nichts. Vor allem bei der umfassenden Unterstützung der Ukraine. Die wünscht sich zwar einen schnellen NATO-Beitritt, doch den schließt Biden in einem US-Fernsehinterview gestern bereits aus. Ich glaube nicht, dass in der NATO Einigkeit darüber herrscht, dass wir die Ukraine jetzt aufnehmen können, zu Kriegszeiten. Die USA sind der größte Unterstützer der Ukraine. In 8 großen Hilfspaketen haben sie bereits Waffen und Gelder in Höhe von mehr als 42 Milliarden US-Dollar geliefert. Jetzt könnten sie der Ukraine Sicherheitsgarantien geben, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Weil es mit der NATO-Mitgliedschaft noch dauert, und zwar noch lange, bieten wir für den Übergang eine Sicherheitspartnerschaft an, wie wir das auch für Israel tun, mit Waffen und Hilfen zur Selbstverteidigung, unter der Voraussetzung eines Waffenstillstandes oder Friedensabkommens. Vorbild wäre die Sicherheitspartnerschaft, die die USA seit Jahrzehnten mit Israel haben. Sie umfasst Militärhilfe, Waffensysteme zur Landesverteidigung und Wirtschaftshilfen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat kein Land mehr Unterstützung von den Vereinigten Staaten erhalten. Bislang 125 Milliarden Dollar. Andere NATO-Mitglieder wollen der Ukraine schon jetzt einen konkreten Zeitplan für eine spätere Mitgliedschaft geben, darunter Gastgeberland Litauen. Die Ukraine muss in die transatlantischen Sicherheitsstrukturen eingebunden und NATO-Mitglied werden. Die Zeit, Versprechungen zu wiederholen, ist vorbei. Doch das Angebot einer Sicherheitspartnerschaft mit den USA ist vermutlich das weiteste Entgegenkommen, das die Ukraine beim NATO-Gipfel erwarten kann.
Tja, zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch nicht klar, ob Präsident Selenskyj zum Gipfel fahren wird, denn die Ukraine hat große Erwartungen. Genau darüber habe ich heute Nachmittag mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew sprechen können. Guten Tag, Herr Kuleba.
Good afternoon.
Guten Tag.
Herr Außenminister, wir stehen unmittelbar vor einem womöglich wegweisenden Gipfel der NATO, jenes Clubs, der Ihr Land noch nicht reinlassen will. Wird Präsident Selenskyj morgen nur zu dem Gipfel fahren, wenn die Ukraine eine formelle Einladung in die NATO erhält?
Also der Ukraine wurde schon vor einigen Jahren, im Jahr 2008, ein Beitritt versprochen. Es wurde seitdem aber nur sehr wenig von der NATO unternommen, um diese Mitgliedschaft Realität werden zu lassen. Wir glauben, dass jetzt die beste Zeit für eine solche Entscheidung ist, um uns die Einladung auszusprechen, sodass die Ukraine ein Mitglied werden kann, mit dem Verständnis, dass dieser Beitritt erst dann geschehen kann, sobald die Voraussetzungen stimmen. Also, wir reden nicht über eine sofortige Mitgliedschaft, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben jetzt noch 48 Stunden und die Verhandlungen mit unseren Partnern laufen zu diesem Thema und der ukrainische Präsident wird hierzu eine finale Entscheidung fällen auf Grundlage der Ergebnisse der Verhandlungen der nächsten Stunden.
Aus Berlin heißt es zumindest heute Morgen, für eine offizielle Einladung der Ukraine in die NATO sei es noch viel zu früh. Deutschland hat Sorge, genauso wie beispielsweise die USA, in einen Krieg hineingezogen zu werden.
No, we appreciate everything that Germany and the United States do for Ukraine.
Nein, wir schätzen alles, was Deutschland und die USA für die Ukraine tun, um uns in diesem Krieg zu unterstützen. Bei diesem Punkt haben wir aber doch eine andere Meinung als Berlin, denn wir glauben, dass die Einladung an sich niemanden in irgendeinen Krieg ziehen wird. Aus politischer und rechtlicher Sicht ist eine Einladung eine politische Botschaft an die Ukraine, dem Bündnis beitreten zu dürfen und zeigt, dass der Prozess im Gang ist. Der Bündnisfall gemäß Artikel 5 greift erst dann, wenn die Ukraine ein Mitgliedsland ist. Dessen sind wir uns bewusst. Und daher gibt es einen Beitritt erst dann, wenn jeder dazu bereit ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich rufe die deutsche Regierung dazu auf, die Fehler von Bundeskanzlerin Merkel aus dem Jahr 2008 nicht zu wiederholen, die sich ganz klar gegen die Integration der Ukraine in die NATO ausgesprochen hat. Die Folge davon war ein noch aggressiveres Verhalten von Russland, siehe Georgien oder Feindlichkeiten gegenüber dem Westen oder die jetzige Aggression gegenüber der Ukraine. All dies geht zurück auf den NATO-Gipfel 2008 in Bukarest, als die Länder nicht mutig genug waren für diese historische Entscheidung, um sicherzustellen, dass die europäisch-atlantische Zone Sicherheit genießt.
Countries did not dare to make bold and historic decisions to ensure security of the Euro-Atlantic area.
Aber weil Russland so unberechenbar ist, auch in deutschen Augen, bleibt Deutschland, genauso wie die USA, bleiben einige Mitgliedstaaten sehr skeptisch, was die baldige Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO insgesamt betrifft. Was erwarten Sie jetzt konkret vom deutschen Bundeskanzler?
NATO-Membership of Ukraine is a road to peace.
Die ukrainische NATO-Mitgliedschaft ist ein Weg hin zu Frieden. Sobald die Ukraine der NATO beitreten kann, gibt es keine Kriege mehr in Europa. Um das geht es doch.
Because Russia will not dare
Denn Russland wird es sich nicht mehr trauen, das Bündnis anzugreifen. Es stimmt, eine NATO-Mitgliedschaft kann diesen Krieg nicht stoppen, aber sie kann zukünftige Kriege in Europa vermeiden. Und europäische Politiker haben überhaupt nichts zu verlieren, wenn sie diese Einladung aussprechen und die Ukraine der NATO beitreten kann. Putin ist momentan gar nicht in der Lage, auf irgendeine bedeutsame Weise auf eine solche Einladung zu reagieren. Er muss sich um seine internen Probleme kümmern. Deswegen sage ich, wenn wir der Angst erlauben, unsere Entscheidungen zu prägen, dann ist das eine Strategie, die nicht aufgeht. Wir schätzen wirklich, was Deutschland tut, um uns im Interesse von ganz Europa zu helfen. Aber wir müssen ehrgeizig sein. Wir müssen uns an die zurückliegenden Fehler des Bukarest-Gipfels 2008 erinnern und diese in Zukunft vermeiden.
Like the one made in Bucharest in 2008, and avoid making these mistakes again.
Herr Kuleba, US-Präsident Biden schlägt vor, nach dem Krieg der Ukraine jene Sicherheitsgarantien zu gewähren, die auch Israel erhält. Also die Zusage regelmäßiger Waffenlieferungen und der Schutz vor Angriffen. Warum ist Ihnen das zu wenig?
Why everyone wants to put Ukraine in a separate basket?
Warum will jeder immer die Ukraine in einen separaten Topf stecken? Vergangenes Jahr haben wir gehört, dass wir keine EU-Mitgliedschaft brauchen. Was wir brauchen, ist einen speziellen Status. Letzten Endes wurde der Ukraine trotz aller Diskussionen einen Kandidatenstatus verliehen. Jeder freut sich darüber und sagt, dass die Ukraine ein EU-Mitgliedstaat werden wird. Und jetzt erleben wir die gleiche Geschichte mit der NATO. Warum schauen die Menschen immer nach Alternativlösungen? Warum können wir nicht einfach einen ganzheitlichen Lösungsansatz für eine europäische Sicherheitsarchitektur entwickeln, in der die Ukraine im Boot der NATO sitzt?
In Europe by getting Ukraine on board of NATO. Ukraine is not a burden. Ukraine is an asset for NATO.
Die Ukraine ist keine Last. Die Ukraine ist ein Gewinn. Denn ohne unsere Armee könnte die Ostflanke gar nicht verteidigt werden. Da könnten wir die vergangenen Fehler Deutschlands und anderer westeuropäischer Staaten nicht korrigieren. Und jetzt verteidigen wir die Ostflanke. Deswegen müssen wir das Ganze rational betrachten und nicht im Geiste der Angst, alter Strategien und Konzepte. Wenn wir uns über Sicherheitsgarantien unterhalten, dann gilt Folgendes. Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz, und das schätzen wir sehr, haben beide gesagt, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien verdient, um sich gegen russische Aggressionen zu verteidigen, in dem Verständnis, dass diese Sicherheitsgarantien greifen bis zu dem Moment, an dem die Ukraine der NATO beitritt. Daher dürfen diese Sicherheitsgarantien nicht als Alternative für eine NATO-Mitgliedschaft angesehen werden, sondern als etwas, was dieses Vakuum zwischen jetzt und dem Moment, in dem die Ukraine ein Mitglied wird. Das ist ein sehr wichtiges Detail, das wir nicht vergessen dürfen.
This is a very important detail that has to be remembered.
Sagt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Herr Kuleba, danke Ihnen für Ihre Zeit.
Thank you.
Danke.
Und wir kommen nach Deutschland. Für alle, die krank sind und Hilfe brauchen in einem Krankenhaus, klingt das, was Bund und Länder heute beschlossen haben, nach einer Selbstverständlichkeit. Ein Schlaganfallpatient gehört in ein Schlaganfallzentrum, eine Hüftkranke in eine Gelenkchirurgie. Das war aber lange nicht selbstverständlich, weil bislang in Deutschland viele Kliniken viele verschiedene Operationen durchführen und deshalb nicht so gut sein können wie Spezialisten. Das soll unter anderem die Krankenhausreform des Gesundheitsministers nun ändern. Und nicht wenige Patienten dürfte es freuen. Doch was sagen die Krankenhäuser dazu, von denen immer mehr in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ums Überleben kämpfen? Bevor wir gleich darüber sprechen, zeigt Iris Seiram, was drinsteht in der Reform.
Walz ist mein Name, bin hier zuständig in der Notaufnahme.
Die Ärztin im Klinikum Lohan Unterfranken hat viel zu tun. In dem Landkreis Main-Spessart sind 2 der 3 Krankenhäuser geschlossen worden. Nun sind alle Kompetenzen hier gebündelt.
In den anderen beiden Häusern haben wichtige Punkte gefehlt. Insbesondere diese großen Themen, sowas wie Herzinfarktversorgung, Schlaganfallversorgung.
Es sei ein notwendiger Schritt gewesen, wenn auch schwer, heißt es von der Klinikleitung.
Wenn wir das nicht gemacht hätten, würden wir heute gar kein Krankenhaus mehr haben.
Besonders gelitten hatten die Häuser unter den sogenannten Fallpauschalen, das aktuelle Finanzierungssystem, wonach die Häuser je nach behandeltem Fall bezahlt werden. Schlecht vor allem für die Kliniken im ländlichen Raum mit weniger Patienten. Damit soll nun Schluss sein, nach den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und den Fachministern der Länder.
Es ist eine Art Revolution, weil es ist die Abkehr von den Fallpauschalen. Es ist der Umbau des Systems im Sinne, dass die Anreize ganz andere sein werden. Wir lösen das System der Fallpauschalen ab durch ein System der Vorhaltepauschalen. Und Vorhaltepauschalen sind Pauschalen, die gezahlt werden für die Vorhaltung der Leistung.
Krankenhäuser würden damit nicht mehr unter dem hohen Druck stehen, viele Fälle behandeln zu müssen. Es reicht, wenn sie die Leistung eben vorhalten.
Die kleinen Kliniken haben eine Art Existenzgarantie.
Damit soll ein Kliniksterben gerade im ländlichen Bereich verhindert werden. Ein zentraler Teil der Reform. Daneben sollen besonders anspruchsvolle Behandlungen nur noch in ausgewählten Zentren stattfinden. Sie müssen bestimmte Qualitätsstandards erfüllen.
Der starke Konkurrenzkampf von Krankenhäusern, wer macht was, in den Regionen dadurch auch ein Stück weit geordnet wird. Denn dieser starke Konkurrenzkampf hat natürlich auch Ressourcen, sowohl bei Personal wie bei Geld, in den letzten Jahren auch gekostet.
Wir haben tatsächlich die Chance, am richtigen Ort das richtige Angebot mit einer politischen Steuerung, die Bund und Land gemeinsam verantworten. Ich glaube, so weit waren wir schon lange nicht mehr.
Zudem soll künftig transparent sein, welche Klinik welche Eingriffe wie häufig durchführt. Patienten sollen so die Qualität des Krankenhauses besser beurteilen können. Klar ist allen hier allerdings heute auch, dass die Reform Insolvenzen nicht verhindern wird. Zusätzliche finanzielle Mittel, die die Länder gefordert hatten, wird es wohl nicht geben.
Ja, das wollen wir genauer besprechen mit einem, der für eine Vielzahl von Kliniken in Deutschland spricht, dem Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass. Guten Abend, Herr Gass.
Guten Abend, Frau Mijoska.
Wir haben es gehört, Karl Lauterbach spricht heute von nichts Geringerem als von einer Revolution. Wie nennen Sie diese Reform?
Ja, davon hat er am 9. Dezember des vergangenen Jahres auch schon gesprochen, als er seine ersten Entwürfe präsentiert hat. Für uns ist der heutige Tag ein zwiespältiger, das muss ich sagen. Auf der einen Seite sind wir froh, dass es überhaupt eine Einigung gibt zwischen Bund und Ländern. Wenn man sich das Papier und das Konzept insgesamt anschaut, wird aber erkennbar, dass dort viele Prüfaufträge formuliert sind, dass viele unbestimmte Sachverhalte noch zu definieren sein werden im Gesetzesverfahren. Von daher werden Sie wahrscheinlich noch häufiger über den Streit zwischen Bund und Ländern berichten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite haben Sie eben auch angesprochen. Wir stehen am Vorabend eines Krankenhaussterbens, das sind selbst die Worte des Ministers, weil uns der dringend notwendige Inflationsausgleich fehlt, also eine Anpassung der Erlöse der Krankenhäuser an die gestiegenen Kosten. Das verweigert die Politik und verweigert damit faire Vergütung für die Krankenhäuser. Das ist für uns nicht akzeptabel und ich glaube auch nicht für die Bevölkerung in den betroffenen Regionen.
Das kann ich aus Ihrer Sicht verstehen, aber immer nur Geld zu fordern, ist das nicht ein wenig plump angesichts eines Gesundheitssystems, das immer mehr Geld frisst, aber die Versorgung nicht verbessert?
Wenn das so wäre, hätten Sie recht, Frau Mijoska. Das haben wir aber nie getan. Wir haben immer, auch schon vor der Bundestagswahl, mit eigenen Vorschlägen dafür plädiert, die Krankenhauslandschaft weiterzuentwickeln. Und ich sage das hier auch ganz deutlich, mit dem Ergebnis auch mit weniger Standorten, mit weniger vollstationärer Versorgung zurechtzukommen. Weil wir das müssen, weil wir wissen, dass wir zukünftig nicht mehr die Beschäftigten haben werden, um alle Krankenhausstandorte auszustatten. Aber wir haben immer gesagt, das muss ein geordneter Strukturwandel sein, sowie auch das Beispiel in Ihrem Bericht gezeigt hat, wo man aus drei Kliniken eine gemacht hat, aber in einem geordneten Verfahren und nicht, wie wir das jetzt erleben, mit dem kalten Sterben von Krankenhäusern.
Kommen wir mal zu einer Maßnahme. Vorhaltepauschalen erscheinen doch besser als die alten Fallpauschalen. Sie nehmen zumindest den ökonomischen Druck der Häuser raus, oder nicht?
Das ist richtig. Wir reduzieren damit diese vollständige Leistungsabhängigkeit, die uns ja auch während der Pandemie schon große Probleme bereitet hat, als wir weniger Patienten, aber dafür eben eine Vielzahl von Infektionspatienten behandeln mussten. Deshalb ist es ein absolut richtiger Schritt, den wir begrüßen. Wir müssen jetzt nur darauf achten, dass die Ausgestaltung gut funktioniert. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, wie das in den Bildern gezeichnet wird, die wir heute in der Pressekonferenz gesehen haben. Aber uneingeschränkt ja, wir brauchen eine Abkehr von der 100-prozentigen leistungsabhängigen Finanzierung.
Und was heißt das Ganze für den Patienten, wenn der doch künftig weiß, in der und der Klinik kann ich die OP guten Gewissens machen lassen, weil die sind da spezialisiert? Das ist doch ein Vorteil, oder?
Grundsätzlich ist tatsächlich ein Stück weit mehr an Spezialisierung hochkomplexer Leistungen richtig und auch eine Zielsetzung, die wir verfolgen. Ich will allerdings dem Eindruck widersprechen, der in den letzten Wochen immer wieder aufgekommen ist, dass heute die Krankenhäuser gerade mal alles machen könnten, was sie wollten. Das ist natürlich nicht so. Und wir haben auch eine wirklich umfassende Transparenz. Wer ins Internet schaut, findet dort die Qualitätsberichte und findet dort auch Komplikationsraten, die wir selbst veröffentlichen. Also insofern, die Daten sind grundsätzlich vorhanden. Man kann sie besser aufbereiten, keine Frage. Also auch mit diesen Zielen erklären wir uns einverstanden. Nur der Weg dorthin, das ist das, was uns besorgt macht.
Aber dass Lauterbach das nun noch transparenter machen will, also die Qualitätsmerkmale noch differenzierter auch im Internet aufzeigen will, wieso sind Sie dann dagegen, wenn das schon längst passiert?
Wir sind dagegen, dass Daten verwendet werden, die nicht wissenschaftlich validiert sind. Die bisherigen Daten, auch die zu Komplikationsraten, sind vom Nationalen Qualitätsinstitut, das eigens dafür gegründet wurde, vom Bund validiert. Und diese Daten sollten auch veröffentlicht werden. Sie werden auch veröffentlicht. Wir haben aber den Eindruck, auch durch den Bericht, den Karl Lauterbach mit der Regierungskommission zum Thema Schlaganfallversorgung oder Krebsversorgung veröffentlicht hat, dass dort auf die Schnelle Daten in die Welt gebracht werden, wo diese wissenschaftliche Validierung und die Abwägung, welche Patientinnen und Patienten behandelt eigentlich ein Krankenhaus und welche Rückschlüsse gibt es daraus auf die Komplikationsraten, dass das nicht berücksichtigt wird. Und deswegen sagen wir, ja, gerne Transparenz, aber bitte mit den korrekten Daten.
So die Zwischenbilanz des Chefs der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Beim Blick in den Rückspiegel dürfte ihm nach Lächeln eigentlich nicht zumute sein. Erst griffen die Koalitionspartner Robert Habeck beim Heizungsgesetz immer wieder in Steuer, was einen monatelangen Stau hervorrief. Und dann zwang ihn das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche gar zu einer plötzlichen Vollbremsung. Heute zum Start seiner Sommerreise will der Wirtschafts- und Klimaschutzminister wieder den Blick nach vorn richten. Und er hat sich dafür auch ein nicht allzu angenehmes Pflaster ausgesucht. Tim Kukral und Julia Henninger.
Anstehen für Robert Habeck in Heidelberg. Der hat heute Zeit zum Reden, so der Titel des Bürgerdialogs. Und reden wollen die Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern.
Um Heizungsgesetz, zur Wärmewende, zur Mobilitätswende. Fragen wir ja nicht, wie finden die das im globalen Süden, sondern gehen im Alleingang und das ist einfach zu langsam für 1,5 Grad.
Beim Heizungsgesetz empfinde ich es als zu schnell. Es ist nicht bis zu Ende gedacht.
Die widersprüchliche Regierung, die wir im Moment haben, dass das alles irgendwie nicht zusammenpasst. Es werden Gesetze oder Gesetzesvorhaben unter die Bevölkerung gestreut, was nur Unfrieden schafft.
Seine Mission ist aber schon seit dem Morgen gute Stimmung machen, nach vorne schauen. Er besucht ein Unternehmen nach dem anderen, hier ein Handwerksunternehmen für Elektronik bei Stuttgart, zuhören, nachfragen.
Das heißt, Sie machen über den Tag 10 Stück von den Dingern?
Ja. Einer muss ja auch montieren und sonstiges.
Das Image wieder gerade biegen. Ein Kraftakt nach all dem Hickhack der vergangenen Monate um das Heizungsgesetz.
Sie sind zu schnell. Also das ist auch was.
Das habe ich schon mal gehört. Ja.
Heikle Themen charmant weglächeln. Auch beim nächsten Termin will er Gelassenheit verbreiten.
Ich gehe entspannt und zuversichtlich in die Sommerpause. Dass es jetzt nicht zum formalen Abschluss gekommen ist beim GEG, macht nichts in der Sache, denn das Gesetz ist geeint. Ich glaube, die Diskussion, sie rankt sich ja nur noch über die formale Frage, gar nicht mehr so sehr inhaltlich. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Robert Habeck musste einiges einstecken. Der grüne Ministerpräsident stärkt ihm den Rücken.
Heute war ein Tag, wo wir in die Zukunft gucken. Ja, man kann ja nicht immer in der Vergangenheit rumrühren.
Am Abend in Heidelberg. Das Warten hat ein Ende. Bürgerdialog mit Robert Habeck und kritischen Fragen zum Fördergeld, zum Koalitionspartner FDP und natürlich auch zum Klimaschutz.
Wie können wir in Zukunft Menschen vom Klimaschutz überzeugen, die nicht nach Fakten, sondern nach Emotionen wählen gehen?
Ein super Auftakt.
Ja, und voll ins Herz getroffen gleich. Weil natürlich Emotionen immer dazugehören. Also
Robert Habeck, der Philosoph, ganz in seinem Element. Nach einem langen Tag mit reichlich Schulterklopfen, Charme und Witzen dürfte der Minister zufrieden sein, auch wenn sicher nicht alle überzeugt sind.
Um Streit in der Ampel geht es jetzt in den Nachrichten. Auch weiter mit dir, Judith.
Ja, in der Ampelkoalition gibt es neue Diskussionen über mögliche Sparmaßnahmen in der Familienpolitik. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hatte angeregt, statt das Elterngeld zu kürzen, das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen abzuschaffen. Das FDP-geführte Finanzministerium lehnte den Vorschlag ab. Familien und Paare würden so zusätzlich belastet. Die Parteivorsitzende der Grünen, Lang, sagte, ihre Partei sei zu Gesprächen bereit. Nach dem Söldneraufstand in Russland im Juni ist es offenbar zu einem Treffen von Wagner-Chef Prigozhin mit Russlands Präsident Putin gekommen. Der Kreml bestätigte, dass Prigozhin und mehrere Wagner-Kommandeure zu einer dreistündigen Aussprache von Putin empfangen wurden. Dabei hätten sie Putin ihre Unterstützung zugesagt. Eine Stellungnahme Prigozhins gibt es nicht. Das israelische Parlament stimmt heute erstmals über Teile der umstrittenen Justizreform ab. Am Abend soll ein Gesetzentwurf zur ersten von drei Abstimmungen vorgelegt werden. Mit den Plänen will die Regierung von Premierminister Netanyahu die Befugnisse des obersten Gerichts einschränken. Während der Sitzung gab es im Parlamentsgebäude in Jerusalem Proteste gegen das Vorhaben der Regierung. Wachleute gingen gegen die Demonstranten vor. Der Preisanstieg im Wohnungsbau hat sich etwas abgeschwächt. Doch Bauen verteuert sich immer noch stark. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stiegen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im Mai um 8,8% gegenüber dem Vorjahresmonat. Mehr dazu von Anja Kohl an der Frankfurter Börse.
Für eine Entwarnung ist es zu früh, doch zumindest sind die Baupreise langsamer gestiegen als zuvor. Dies könnte unter anderem an der Tatsache liegen, dass Neubauaufträge wegen der hohen Kosten storniert wurden. Doch auch im Mai zog sich der Preisauftrieb wegen steigender Material- und Personalkosten quer durch alle Baugewerke. Am stärksten verteuerte sich mit knapp 15% der Einbau von Heizungsanlagen. Ausbauten, zum Beispiel im Innenbereich, wurden um fast 12% teurer. Dacharbeiten um knapp 11% und Erdarbeiten kosteten gut 9% mehr. In diesem und im kommenden Jahr wird erstmals seit langem weniger in den Wohnungsbau investiert, wodurch die Lücke an dringend benötigtem Wohnraum noch größer wird.
Und zum Schluss der Sendung fehlt noch der Blick aufs Wetter, Claudia. Wie wird's?
Es wird heiß morgen, nachdem heute mal so ein Tag zum Durchatmen war. Es war nicht kühl oder kalt, aber es war erträglich. Wird es morgen noch mal, für einige wahrscheinlich unerträglich, denn es kommt Hitze aus Südwesten. Und nach der Hitze, die wird nämlich so 38, 39 Grad am Oberrhein bringen und in Deutschland verbreitet Temperaturen um oder knapp über 35 Grad. Und dann kommt gegen Abend eben die Abkühlung mit Schauern und Gewittern, die sind zum Teil richtig kräftig, die können unwetterartig ausfallen. Die ziehen dann am Abend und in der Nacht von Südwesten herein. Baden-Württemberg breiten sich dann weiter aus. Es ist hier die Gefahr von unwetterartigen Schauern und Gewittern nicht ganz so groß wie im Süden Baden-Württembergs. Da kann es Starkregen geben, zum Teil auch Hagel und Sturm bzw. schwere Sturmböen. Vereinzelt sind sogar orkanartige Böen möglich. Danach geht es dann mit niedrigeren Temperaturen weiter. Jetzt aber in der Nacht erstmal ein paar Schleierwolken im Norden. Sonst ist es sternenklar und auch morgen passiert so gut wie nichts. Meist scheint den ganzen Tag über die Sonne, bevor dann eben gegen Spätnachmittagabend die Wolken aus Westen und Südwesten dichter werden und es dann am Abend und in der Nacht Schauer und Gewitter gibt. Einzelne davon können Unwetterpotenzial haben. Jetzt in der Nacht Temperaturen, nicht mehr ganz so hoch wie in der vergangenen Nacht, die liegen meist so zwischen 10 und 19 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen erträglich an der Küste 25, 26 Grad oder in den höheren Lagen bei 24, 25 Grad. Sonst meist 30 bis 39 Grad Rhein-Main-Gebiet, Rhein-Neckar und vor allen Dingen am Oberrhein. Die nächsten Tage, da wird es dann etwas kühler. 23 bis noch mal 30 Grad im Südosten am Mittwoch. Da kann es im Südosten Bayerns noch einzelne sehr kräftige Schauer und Gewitter geben. Sonst lockert es von Westen her mehr und mehr auf. Die Sonne scheint häufiger. Es gibt zwar noch ein paar kompaktere Wolkenfelder, aber auch am Donnerstag häufig Sonnenschein, Wetterberuhigung und Temperaturen dann erstmal zumindest deutlich niedriger als morgen.
Für die Aussichten danke, Claudia Kleinert. Und damit schließen die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der ARD Crime Time.
Und einem äußerst seltenen Fall von Notwehr.
Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dann.
Tschüss.